Ja, wer von euch hat schon mal irgendwo so richtig mühsame Vorgesetzte gehabt? Also entweder irgendwo im Beruf oder in einem Verein oder in der Schule oder so. Irgendwo einfach jemand, der sagen konnte, so läuft's, und dann musste man das so machen. Also ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Menschen irgendwann im Leben machen. Ich würde behaupten, die allerwenigsten schaffen es durchs Leben, ohne jemals in diese Situation zu kommen, dass man merkt, die da oben, die meinen es nicht gut mit mir. Und heute geht es ein bisschen um diese Dynamik. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Texte, in denen es um Sklaven und ihre Herren geht. Und heute haben wir bei uns die Sklaverei offiziell abgeschafft. Aber ich glaube, die Dynamiken gibt es in einer gewissen Art und Weise immer noch. Es gibt immer noch diese Machtgefälle. Die sind nicht mehr so, wie sie damals im alten Rom waren, aber so grundsätzlich gibt es das immer noch, dass Menschen mehr Macht haben als andere. Und wie leben wir in solchen Beziehungen drin? Hier eben, Victor hat das schon sehr schön gelesen aus dem ersten Petrusbrief, das ist so einer dieser Texte, wo Petrus genau diese Sklaven in etwas Besonderes schreibt und eigentlich so etwas sehr, sehr Herausforderndes. Und ich glaube, diese Texte hier, die ich für heute ausgesucht habe, die reden alle eben von den Sklaven und den Herren. Und das haben wir natürlich so nicht mehr, aber ihr könnt da für euch, wenn wir diese Texte lesen, zusammen anschauen, könnt ihr das immer eigentlich schön ersetzen. Also eben die Sklaven, das sind dann mehr so die Arbeitnehmer, so die Mitarbeiter, so. Die Herren, das sind mehr die Arbeitgeber, diejenigen, die eben Teamleiter, wie auch immer. Ich glaube, ihr versteht die Dynamik da drin. Warum ist das überhaupt so ein wichtiges Thema im Neuen Testament oder eines, das immer wieder auftaucht? Ganz einfach, weil es in dieser Zeit ganz viele Sklaven gibt. Die Schätzungen gehen da ziemlich auseinander. Es kommt auch darauf an, wo genau das man schaut im Römischen Reich. Also es ist lokal unterschiedlich, es ist von der Zeit her unterschiedlich. Aber man kann vermutlich etwa sagen, so zur Zeit des Neuen Testamentes haben wir im Römischen Reich irgendwo zwischen 15% und 25% Sklaven. Also 15% bis 25% der Menschen sind nicht frei, sondern gelten als Besitz. Das heißt, so wie man heute einen Hund hat, so hatte man damals vielleicht, wenn man das Geld dazu hatte, einen Sklaven. So wie man heute ein Auto hat, hatte man damals einen Sklaven. Ungefähr in dieser Dynamik müsst ihr denken. Und wenn ich irgendwo, also ich habe jetzt kein Auto, aber wenn ich eines hätte, dann kann ich das anmalen, wie ich das will, dann kann ich da drin auch die Sitze aufschlitzen, wenn ich das möchte. Das interessiert niemanden. Die Leute stehen vielleicht daneben und sagen, das ist komisch, aber der darf das, oder? Und genau das haben wir im Römischen Reich auch mit den Sklaven. Das heißt, wenn da der Herr findet, du, die Haare, so wie du die hast, das passt mir nicht, ich schneide die ab, dann kann der das machen. Wenn der findet, du hast dich schlecht benommen wegen irgendetwas, dann darf er dich schlagen. Er darf dich sogar töten. Und es hat keine rechtlichen Konsequenzen. Das ist die Dynamik, mit denen die Sklaven rechnen müssen. Sie können verkauft werden und können dazu nichts sagen. Sie können nicht sagen, oh ja, das finde ich gut, ich möchte gerne die Arbeitsstelle wechseln. Gibt es nicht, sondern das sind Menschen, die einfach 100% davon abhängig sind, was ihre Herren wollen. Und da gibt es gute Situationen, also so wie heute auch. Also manchmal, wenn ich manchmal so Leute mit ihren Hunden spazieren sehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, diesen Hunden geht es besser als manchen Menschen. Das kann dir passieren als Sklave im alten Rom. Wenn du eine bestimmte Ausbildung hast, wenn du zum Beispiel medizinische Fähigkeiten hast oder sonst irgendetwas kannst, was oder irgendwie pädagogisch oder sonst irgendwo etwas, was für deine Herren wichtig ist, dann wirst du gut behandelt. Und dann kann es sogar sein, dass du hohe Staatsämter bekommst. Also viele wichtige Politiker haben einen Sklavenhintergrund im antiken Rom. Warum und wieso, das wäre eine andere Geschichte, kann man sich gerne ein bisschen damit vertiefen. Es kann aber auch das Umgekehrte sein. Es kann aber auch sein, dass du Tag für Tag auf mieseste Art und Weise behandelt wirst. So oder so. Und wenn du Sklave bist, kann sich dein Schicksal sofort ändern. Weil du bist der Laune deines Meisters einfach ausgeliefert. Und hier kommt genau diese Frage im Neuen Testament. Da diese Sklaven, die ja jetzt auch zu uns gehören, zu der Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die erleben ja ganz viel Ungerechtigkeit. Oder können. Wie sollen sich die verhalten? Wie sollen sich die verhalten genau in solchen Unrechtssituationen, bei denen eigentlich klar ist, es sollte nicht so sein? Wie macht man das? Und in den Briefen wird von verschiedenen Leuten dieses Thema immer wieder aufgegriffen, hier jetzt eben von Petrus. Von Petrus, er formuliert das ziemlich schön und knapp schon mal so, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter. Nicht nur den Guten und Freundlichen. Also eben diejenigen, die euch vielleicht eine gute Arbeit geben, da wo ihr etwas Interessantes zu tun habt, wo vielleicht auch Verantwortung habt über einen gewissen Teil, vielleicht des Landes oder so, wo der sagt, du mach mal, du machst das schon gut, diejenigen, sondern auch den Verbogenen. Das Wort, das hier steht, das lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise übersetzen. Es bedeutet eigentlich einfach erstmal so vom Wörtlichen her etwas, was krumm ist, etwas, was nicht gerade ist. Und dann, so wie man das im Deutschen ja auch hat, so ein krummes Ding drehen, irgendwo etwas, wo irgendetwas nicht richtig läuft. Darum die verschiedenen deutschen Übersetzungen haben an dieser Stelle verschiedene Wörter. Die Verbogenen, die Krummen, eben die Komischen, auch vielleicht eben so wie war es bei dir? Die Launischen, genau, also irgendwo es ist etwas Negatives. Und Petrus sagt hier genau eben denen auch. Und dann kann man sagen, du weißt gar nicht, wie schlimm mein Chef ist, mein Herr ist. Der ist die Verbügung, Verkrümmung pur. Und Petrus schreibt genau in diese Situation hinein und sagt, genau dich habe ich gemeint. Genau dich habe ich gemeint. Petrus ist hier bei weitem nicht der Einzige. Paulus hat dasselbe Thema auch im Epheserbrief, Kapitel 6, auch eine spannende Stelle. Dort schreibt Paulus, ihr Sklaven, sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Das ist schon mal eine ziemlich große Anforderung. Also so wie ihr Christus nachfolgt und das tun wollt, was Christus will, in der gleichen Art und Weise erfüllt auch eure weltlichen Aufgaben. Weiter schreibt er, arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei zusehen. Also arbeitet nicht nur einfach gut, damit da der Herr merkt, oh ja, genau, dem kann man eigentlich vertrauen, dem kann man eine bessere Aufgabe geben oder wenn der gut arbeitet, dann bekommt er eben keine Strafe oder so. Nicht darum, gut arbeiten, gute Qualität bei der Arbeit, sondern, Paulus geht da weiter, versteht euch viel mehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Also so im Kopf diesen unglaublich schlechten Herrn ersetzen durch Christus selbst. Und was wäre, wenn Christus selbst mein Besitzer wäre? Wie würde ich meine Aufgabe erfüllen? Wie würde ich das tun, was mir aufgetragen ist? Genau so. Und nicht nur dann, wenn jemand zuschaut, sondern auch dann, wenn niemand zuschaut. Das ist das, was Paulus hier diesen Sklaven mitgibt. Weiter schreibt er da, Vers 8, dann denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Also es ist nicht nur etwas, was eben für diese Sklaven gilt, sondern es gilt ganz, ganz grundsätzlich. Und ich finde das unglaublich herausfordernd. Es gibt diese Situation, wo man merkt, ich habe einen guten Chef oder eine gute Chefin, gute Teamleiterin, und dann ist das nicht so schwer. dann ist das etwas, ja, oder? Da schenkt mir jemand Wertschätzung und so, meine Arbeit wird gesehen, das wird gewürdigt. Dann ist die Motivation, zumindest bei mir, ist sie hoch, auch eine gute Arbeit ja, abzuliefern. Etwas Gutes zu leisten. Aber es gibt eben auch die Situation, wo das nicht der Fall ist. Und was mache ich dann? Und das Neue Testament hängt die Messlatte unglaublich weit nach oben. Also nicht nur einfach haltet das aus, so nach dem Tod wird's besser. Das ist nicht die Botschaft des Neuen Testaments, sondern die Botschaft hier ist ganz eindeutig, jetzt muss sich etwas verändern, und zwar bei dir. Und es ist klar, das Unrecht kommt vom anderen, nicht von dir. Du bist nicht schuld an der Situation. Der Sklave kann nichts dafür, dass er in dieser Position ist. Das ist nicht seine Schuld. Aber Paulus, Petrus, all die anderen, die sagen, sei besser als das, was du sonst siehst. Überwinde das. Es gibt so viele Stellen, wo es auch darum geht, überwinde das Böse mit Gutem. Das ist genau das. Ist sehr, sehr konkret hier drin. Es ist eben hier auch noch zwei andere Stellen, wo das auch so Thema ist. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Das ist hier eine spezielle Aussage, weil hier genau das verknüpft wird. Die Art und Weise, wie du in dieser Welt lebst, daran lesen die Leute ab, oder sie sehen etwas davon, was du glaubst. Also die Begründung hier ist nicht, ehr deinen Meister, dann wird er dich weniger schlagen. Das ist nicht die Begründung. Auch nicht so, du wirst dann ein besserer Mensch sein oder so, oder du wirst mehr Achtung empfangen. Also nicht, ehre deinen Herrn und er wird dich auch ehren, sondern ehre deinen Herrn uneingeschränkt, damit der Name Gottes nicht entehrt wird. Also es geht nochmal um mehr als nur dich selbst. Es geht nicht nur darum, passt das jetzt mir? Bin ich jetzt irgendwo wertgeschätzt? Sondern die Leute um mich herum, wenn die wissen, was ich glaube, die werden mein Leben anschauen und werden daraus Rückschlüsse ziehen über diesen Gott, an den ich glaube. Und da sagt Paulus hier im 1. Timotheusbrief, darum sollst du dich gut verhalten, auch in Situationen, wo du ungerecht behandelt wirst, weil es etwas darüber sagt, wie Gott ist. Wir hatten das in der Textlesung drin, ich gehe heute nicht so viel darauf ein. Petrus geht da weiter und das ist bei Paulus auch an verschiedenen Stellen, dass er sagt, macht das, weil Jesus hat es euch so vorgelebt. Jesus war auch der, der die Ungerechtigkeit ertragen hat und nicht zurückgeschlagen hat, sondern er hat das ausgehalten. Er hat das ausgehalten und aus diesem Aushalten, aus diesem Liebe zeigen in einem Moment der Ungerechtigkeit ist der wichtigste Moment in der Menschheitsgeschichte geworden. Wir haben in der Anbetungszeit oft von diesem Tod von Jesus gesprochen. Der Tod von Jesus ist so die Spitze der Ungerechtigkeit. Derjenige, der nie etwas falsch macht, der wird bestraft, eigentlich grundlos. Und hier die Sklaven, die sind vielleicht am nächsten dran, um das nachempfinden zu können. In einer Situation zu sein, die absolut ungerecht ist, aber sie sind auch diejenigen, die vielleicht am besten tatsächlich so leben können, wie Christus gelebt hat. Und darum, glaube ich, schreibt Petrus da, wenn ihr in so einer ungerechten Situation seid und trotzdem gut handeln könnt, dann ist das eine Gnade Gottes, weil in euch etwas von diesem Christus selbst sichtbar wird. Ihr lebt tatsächlich so, wie Christus lebt. Und das ist das Beste, was euch passieren kann. Ihr seid ein bisschen wie Jesus. Und das ist gut so. Leider zeigt es sich in einer schlechten Situation. Aber das, wer ihr seid, wie ihr in dieser Situation seid, das ist Gnade. Das ist hier drin. Ein anderer Brief, Titusbrief, Kapitel 2, auch hier drauf, die Sklaven sollen sich nicht widersetzen, nicht stehlen, sondern sich in allem als vertrauenswürdig und gut erweisen, damit sie der Lehre von Gott, unserem Erlöser, Ehre machen. Auch hier wieder, es geht nicht um die Ehre der Sklaven, es geht um die Ehre Gottes. Es geht um mehr als uns selbst. Und hier drin, glaube ich, kommt auch so ein bisschen so die Frage, wie reagiere ich genau auf diese Ungerechtigkeit? Und hier sind wir vielleicht wieder bei uns in unserer heutigen Zeit. Wie gehe ich damit um, wenn ich genau eben am Arbeitsplatz, im Verein, wo auch immer, in der Familie Ungerechtigkeit erlebe? Wie gehe ich damit um? Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ebenso, dass man vielleicht sagt, ja, so vordergründig mache ich meinen Job schon gut, aber wenn der Chef nicht zuschaut, dann mache ich gar nichts mehr. Oder dann rede ich dann schlecht über den Chef. Oder vielleicht sagt man dann so, ja, du eben, wenn der da sich was weiß ich herausnimmt, dann mache ich das auch. Ich meine, da Spesenabrechnung, da kann man auch ein bisschen mehr drauf tun. Oder ja, da jetzt auf Arbeitszeit Privatsachen erledigen, ist ja kein Problem. Der ist ja auch ungerecht zu mir. Da, glaube ich, würde ein Paulus sagen, nein, genau das nicht. Sondern eigentlich so dieses Prinzip, das Jesus schon einführt in der Bergpredigt, darüber haben wir im vergangenen Frühling oder im Frühling viel darüber gesprochen, über die Bergpredigt, und die ist ja so zugespitzt, ganz stark eben genau eigentlich auf dieses Liebesgebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier im Lukas nochmal etwas schärfer. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Und hier jetzt eben in den Briefen dann die Konkretion für diejenigen, für die es am schwierigsten ist, für die Sklaven. Für die ist es am allerschwierigsten. Die haben am wenigsten Rechte, die haben am wenigsten Möglichkeiten, und genau dort wird angesetzt. Und nicht, weil sie die einzigen sind, die diese Situation erleben, der Ungerechtigkeit, aber weil es sie sind, die diese Situation am schärfsten erleben. Diejenigen, die am meisten unter der Ungerechtigkeit leiden, wie sie in dieser Zeit drin war. Und ich glaube, wir dürfen uns das heute zum Vorbild nehmen und sagen, ja, wie lebe ich in dieser Welt? Wie lebe ich am Arbeitsplatz? Wie lebe ich in meiner Familie, in der Freizeit, wo auch immer? Wo auch immer eben genau diese Dynamiken da sind, dass jemand mehr Macht hat und entscheiden kann, wie es läuft, und das oft ungerecht ist. Wie verhalte ich mich diesen Menschen gegenüber? Hier haben wir ziemlich krasse, herausfordernde Dinge, und ich glaube, wir können da immer noch mehr dazulernen. Was vielleicht auch wichtig ist, ich habe jetzt hier vor allem herausgehoben, so diese schwächere Position. Die umgekehrte gilt natürlich auch. Also hier vielleicht auch, mache ich auch nicht viel dazu, das Umgekehrte haben wir genauso. Dass Paulus hier jetzt Epheser 6 wieder, und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Also gut. Also nicht nur die Sklaven sollen ihre Herren ehren, sondern auch umgekehrt. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandelt. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Hier vielleicht vor dem Hintergrund, dass es durchaus sein konnte, dass sowohl der Meister als auch der Sklave zum Glauben gekommen sind und in der gleichen Kirche drin sind. Und dann ist die Frage, ja, gilt jetzt hier, wenn wir im Gottesdienst sind, gilt immer noch dieses gleiche Verhältnis, dass ja ich eigentlich Besitz von dem anderen bin? Und umgekehrt ja auch, ja, ich sage dem ja die ganze Zeit, ja, jetzt wird dieses Feld irgendwie gepflügt, jetzt gehst du diesen Stall ausmisten. Wenn ich in der Kirche bin, gilt die gleiche Dynamik. Und Paulus sagt, hier unter uns ist nochmal ein bisschen anders. Wir leben hier anders. Wäre auch eine spannende Predigt. Aber einfach so mal hier. Ich glaube, wir haben auch viele Leute hier im Raum, die sind in der umgekehrten Position. Leute, die selbst irgendwo entweder Teamleitung haben, die eigene Geschäfte führen, die auch diese Dynamik kennen. Wie gehe ich mit meinen Untergebenen um? Also da gilt es genauso. Hier diese Ermahnung von Paulus. Erinnert euch dran, dass du und deine Angestellten, dass ihr den gleichen Herrn im Himmel habt. Also da, du bist, auch wenn dir eine Firma gehört, du bist nicht der letzte Chef, den es gibt auf dieser Welt. Sogar wenn du der reichste Mensch auf dieser Welt bist, Gott steht immer noch über dir. Und in dieser Verantwortung, in diesem Bewusstsein sollst du deine Aufgabe ausführen. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht wieder zum Anfang zurück. Ich habe es immer wieder auch erlebt, dass ich sehr gute Chefs hatte. Leute, die sehr gut geführt haben, und das war ein Segen. Menschen, die Gott nicht gekannt haben, Menschen, die Gott gekannt haben. Und ich wünsche mir das, und ich glaube, das haben auch die Autoren des Neuen Testamentes im Sinn, dass wir als Nachfolger von Jesus als Menschen bekannt werden, die egal in welcher Situation sie sich befinden, ob sie Angestellte sind, ob sie Chefs sind, gut mit ihren Mitmenschen umgehen und dass sie nicht Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit vergelten, sondern liebevoll sind, egal welche Situation ihnen begegnet im Leben. Jetzt so als Abschluss machen wir eine Zeit, wo du für dich ein bisschen überlegen kannst, wie sieht das in deinem Alltag aus. Eben, wir haben unterschiedliche Situationen, das kommt darauf an, eben, vielleicht bist du auch schon pensioniert und sagst, ja, eben das mit der Arbeit, das ist eigentlich schon vorbei, ich habe da keinen Chef mehr so, aber ich glaube auch, da gibt es so Momente, wo man das wie miterlebt. Und da könnt ihr mal einfach so miteinander austauschen mit den Leuten links und rechts. Wie sieht so eure Situation aus und wo seht ihr da die Herausforderung? Wo sind die Menschen, die euch überstellt sind, die euch unterstellt sind, für die ihr Verantwortung habt, wo ihr merkt, da finde ich das herausfordernd. Da finde ich das herausfordernd, denen mit Ehre und Wertschätzung zu begegnen. Könnt ihr da miteinander ins Gespräch kommen, darüber austauschen und auch euch gegenseitig segnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist hier in diesen Briefen nicht nur einfach, dass man hier sagt, verhaltet euch gut, geht mal raus und schaut mal, wie ihr da schwimmen könnt, sondern auch, wir möchten uns gegenseitig helfen. Die Briefe sind immer auch Anweisung zur gegenseitigen Unterstützung und Ermutigung. Und der Segen ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Darum auch hier, tauscht aus, wo sind die Herausforderungen? Und dann betet füreinander, segnet einander, dass ihr erfüllt werdet von dieser Liebe, die Jesus Christus selbst hat, von der Art und Weise, wie er eben gewesen ist. Einfach mit dem, was ihr gerade in diesem Moment braucht. Ich werde diese Zeit dann abschließen mit einem Gebet.